Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Wir freuen uns auf eine neue Ausgabe. Mitten an diesen frostigen Wintertagen befinden wir uns allerdings in unseren warmen Studios. Hier sind der Chefredakteur von Reise von 9, Christian Schmicke.
Und hier ist die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions, Sabrina Gander.
Und heute hast du einen Hochkaräter bei dir. Ist ja jede Woche spannend, wer zu Gast ist im Talk der Woche. Eine ganz besondere Dame auf jeden Fall haben wir jetzt dabei. Und sie hat vor allem ein ganz spezielles Projekt.
Genau, also sozusagen eine Hochkaräterin, da hast du recht. Claudia Brözel unterrichtet als Professorin an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde Tourismusmanagement. Also genauer gesagt nachhaltiges Tourismusmanagement. Und sie hat zusammen mit touristischen Mitstreitern, aber auch mit öffentlicher Förderung ein Projekt in die Wege geleitet, das die Förderung weiblicher Karrieren im Tourismus bezweckt. Und mit ihr habe ich mich darüber unterhalten, was eigentlich dahinter steckt. Und wir beleuchten nicht zuletzt die Frage, warum so ein Projekt eigentlich im Jahr 2026 noch nötig ist.
Na, dann freuen wir uns auf eine ganz besondere Dame und vor allem auf einen ganz besonderen Talk der Woche. Hier kommt er und damit ganz viel Spaß.
Hallo Claudia.
Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
Ihr habt mit Lied hoch 3, wenn ich es richtig gelesen habe, ein bundesweites Gleichstellungsprojekt zur Förderung weiblicher Karrieren im Tourismus gestartet. Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was darüber, was ihr da plant und wer da alles mit im Boot ist.
Ja, sehr, sehr gerne. LEAD ist eine Abkürzung, die bedeutet Learn, Empower, Advance and Develop. Und die hoch 3 steht für 3 Frauen, 3 Lebensphasen, 3 Jahre. Also das ist die Bedeutung ganz kurz zusammengefasst von diesem Projekt. Wir werden finanziert über den Europäischen Sozialfonds, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und bewegen uns in einem Programm, das heißt Wandel der Arbeit. Also es geht grundsätzlich darum, wie sich die Arbeitswelt verändern kann und in unserem Fall, damit Frauen sich sozusagen in der Arbeitswelt wohlfühlen, die gleichen Chancen haben und so weiter. Und wir sind gestartet zum 1.11. und das geht jetzt 3 Jahre bis Oktober 2028 und wir konzentrieren uns auf die Tourismuswirtschaft in Deutschland. Wir haben ja bereits 2024 mit MOFET, also Move for Female Transformation, ein großes Jahresprojekt gehabt. Da waren wir beim Arbeitsministerium angesiedelt. Da ging es tatsächlich um Coachings, Netzwerkveranstaltungen und so weiter, auch mit dem BTW. Was daraus übrig geblieben ist und mich sehr freut, ist das Female Leaders Lunch. Das war ja gerade gestern jetzt auf der CMT. Also der BTW bewegt sich auch ein bisschen aus Berlin heraus, was sehr, sehr schön ist. Du hast gefragt, wer dabei ist. Wir haben die Möglichkeit, 12 Unternehmen aus der Tourismuswirtschaft zu beteiligen. Und das haben wir tatsächlich auch schon fast geschafft. Also 11 sind mittlerweile dabei. Wir haben 3 Destinationen, 6 Veranstalter, 2 Kommunikationsagenturen. Und unsere Partner die nächsten 3 Jahre sind BTW und DRV. Wenn du möchtest, kann ich mal kurz reingehen. Also wir haben Rheinland-Pfalz mit dabei als Destination, Niedersachsen und Visit Berlin als 3 Destinationsorganisationen. Dann haben wir Ameuropa, biblische Reisen, Bentour, Aquaba-Reisen, Neue Wege und Al-Shark als Veranstalter und Kitikon und Tourism Turn als Agenturen mit dabei. Und jetzt haben wir noch einen Platz frei und jeder, der Interesse an dem Projekt hat, kann sich sehr gerne auch bei uns noch melden. Wir können eine Organisation sozusagen noch aufnehmen.
Dann lass uns doch vielleicht mal in die Inhalte gehen. Ist ja schön, ein Budget zu haben und es ist schön, Partner zu haben, aber was habt ihr inhaltlich konkret vor?
Genau, also wir haben vier Wirkungsfelder. Das eine ist die Female Empowerment, also drei Frauen, drei Jahre, drei Lebensphasen. Das zweite ist die Kompetenz und die Organisationsentwicklung. Das heißt, wir arbeiten mit jedem dieser Organisationen, die stellen drei Frauen frei, sozusagen für eine bestimmte Anzahl von Stunden im Jahr, die einen persönlichen Coach an die Seite gestellt bekommen. Das ist das Female Empowerment. Also, wie können wir Frauen dazu befähigen, mal zu überlegen, wo will ich hin? Für Berufseinsteigerinnen, das wäre die erste Frau sozusagen, ist es vielleicht wichtig zu wissen, wo könnte ich mich hinentwickeln? Für die, die mitten im Leben stehen, so die mittlere Phase, ist es vielleicht interessant zu wissen, okay, wo könnte ich mich weiterentwickeln? Und dann die letzte Frauenkategorie ist sozusagen die Silver-Agerin, also die lange Erfahrung hat im Unternehmen oder im Arbeitsmarkt und die jetzt überlegt, wo kann ich noch tätig sein? Wo will ich noch tätig sein? Will ich vielleicht irgendwie meine Job-Description nochmal verändern? Also das wären so die drei Frauen. Und dann haben wir pro Unternehmen eine Schlüsselperson. Das ist die Person, die definiert wird von der Organisation als Begleitung des Projektes, also aus dem Unternehmen heraus. Und da machen wir eine geringere Anzahl von Stunden Schulung, aber das ist für uns ein sehr wichtiger Punkt, dass eben nicht nur die Frauen, sondern auch jemand aus HR oder der Geschäftsführung oder so mit dabei ist, dass wir die Dinge, die vielleicht aufkommen, auch direkt versuchen, in die Organisation zu tragen mit Möglichkeiten. Ja. Und der vierte Punkt sind die Gender Equality Labs, die wir mit den beiden großen Verbänden zusammen machen. Das wird eine Veranstaltung im Jahr sein, wo wir offen einladen und sozusagen Workshops anbieten, um über das Thema Gender Equality zu informieren.
Okay, und die Frauen, die da teilnehmen, die werden von den teilnehmenden Unternehmen bzw. Destinationen bestimmt oder vorgeschlagen oder wie läuft das?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ja das ganze letzte Jahr mit allen schon gesprochen und da war immer die Frage, wie wählen wir denn diese Frauen aus? Wir wissen alle, dass der Frauenanteil in der Tourismusbranche sehr hoch ist. Das heißt, viele haben sehr viele Frauen. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Das haben wir nicht vorgeschrieben. Also du hast vielleicht in deinem Unternehmen jemanden, den du gerne fördern möchtest, dem du das angedeihen lässt. Oder du sagst, wir haben hier jemand, die ist gerade in einer schwierigen Situation, die bräuchte Unterstützung, die nehmen wir. Also wir haben den teilnehmenden Organisationen völlig freie Hand gelassen, wie sie die teilnehmenden Frauen und auch die Schlüsselperson auswählen, weil ich glaube, diesen Freiraum braucht man als Organisation, um eben dann die richtige Entscheidung auch aus der Perspektive des Unternehmens zu treffen.
Und welche Rolle übernimmst du bzw. deine Hochschule, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde dabei?
Genau, also wir haben den Antrag sozusagen geschrieben, ein Jahr lang bearbeitet, auch viel mit denen, die jetzt Teilnehmende sind, besprochen und so reflektiert, was tut gut, was würde der Branche gut tun. Und wir machen eine große, also wir organisieren das natürlich alles und wir machen eine Begleitforschung, wo es darum geht, also die Forschungsfrage ist, ob wir durch individuelles Coaching und sozusagen sagen, diese dreijährige Begleitung von Frauen in ihren eigenen Bedürfnissen in der touristischen Arbeitswelt diese Transformation hinbekommen. Und es geht im Wesentlichen bei der Forschungsfrage darum, welche Aktivitäten führen am Ende zu welchen Auswirkungen. Und das ist sozusagen die Frage, wo wir jetzt mit den 12 teilnehmenden Organisationen ein Pilotprojekt schaffen. Und natürlich ist es der Anspruch, später dann auch viel darüber zu berichten und zu sagen, das funktioniert gut, das hat nicht so funktioniert oder so sind die Rahmenbedingungen für XYZ. Also das ist so ein bisschen unser Anspruch gerade.
Dahingehend wäre auch meine nächste Frage gewesen. Kann so ein Projekt denn tatsächlich Strukturen verändern?
Also was wir ja grundsätzlich haben, ist, dass wir sehr wenig Daten haben über die Tourismusbranche und die Beschäftigung von Frauen in der Branche. Statistisches Bundesamt liefert da relativ wenig, aber wir haben insgesamt natürlich EU-Daten. Wir haben den Global Study on Women in Tourism von der UN Tourismus. Wir wissen also, dass der Großteil der Menschen, über 60%, die im Tourismus arbeiten, weiblich sind, und viele von denen haben eben verdienen zwischen 12% und 18% weniger zum Beispiel als ihre männlichen Kollegen. Da ist man in vielen Branchen schon ein Stückchen weiter als in der Tourismusbranche, und wir haben einfach die Hoffnung und wir glauben natürlich auch daran, dass wir mit so einem Projekt und auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit hier vielleicht auch Maßnahmen aufzeigen, die am Ende umgesetzt werden können von den einzelnen Unternehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Beispiel für dich, also McDonald's Hotel Resorts, die sind weltweit unterwegs und die haben vor vielen Jahren mit UN Women eine Art Maßnahmenplan unterschrieben, und eine der wichtigsten Maßnahmen war die Transparenz, was die Bezahlung angeht. Also wer verdient wie im Unternehmen, das haben die sehr transparent an ihre Mitarbeiter kommuniziert und haben sich selbst als vorgenommen, dass es einmal im Jahr einen Gender Pay Gap Report gibt, ja, von diesen Hotels und Resorts, wo sie ganz klar aufzeigen, also sie haben in den letzten 5 Jahren, sind sie 5% besser geworden. Also sie kamen von 20% Pay Gap und sind jetzt so bei 15. Ja. Gleichzeitig nehmen sie sich auch vor in diesem Report, den sie jährlich veröffentlichen, wie sie diese Gap, diese Lücke schließen wollen. Da gibt es ein Management-Commitment, da gibt es flexible Arbeitszeiten, und im Bereich Recruitment machen sie etwas. Ich habe vorhin von Mofet erzählt, da haben wir ja mit B&B-Hotels eine Case-Study gemacht, und das war so ähnlich, dass wir zuerst mal geguckt haben, wie viele Frauen habt ihr beschäftigt, wie viel Prozent sind davon in Führungspositionen. Bis zum Teamlead sieht es immer noch sehr gut aus, aber C-Level sieht nicht so gut aus. War bei B&B-Hotels eben gar keine Frau. Und dann haben wir gesagt, was können wir in einem Jahr machen? Und da ist genau dieses Thema auch gekommen, Recruiting. Also, dass man zum Beispiel ganz klar Frauen anspricht. Dazu muss man andere Stellenausschreibungen machen und so weiter, weil wir das ja auch alle wissen. Eine Frau liest eine Stellenausschreibung und sagt, oh je, von diesen 10 Punkten, die gefordert sind, kann ich nur 9. Also bewerbe ich mich nicht. Ein Mann liest eine Stellenausschreibung und sagt, also ich paraphrasiere das jetzt, ja. Ein Mann liest eine Stellenausschreibung und sagt, oh, da sind 10 Punkte gefordert, einen kann ich, die anderen 9 lerne ich. Also das ist so ein bisschen, das weiß man aus der Forschung, dass Frauen sehr hohe Ansprüche an sich selbst stellen und dadurch eben auch an vielen Stellen, zum Beispiel bei der Bewerbung, nicht so einsteigen. Und da kann man auf jeden Fall dagegen was unternehmen, indem man Bewerbungen anders formuliert. Und man kann natürlich insgesamt durch mehr Transparenz mehr schaffen. Also ich zitiere immer ganz gerne die Albright-Stiftung. Die Albright-Stiftung gibt Daten raus und Studien zum Thema, wie sind Machtpositionen und männlich-weiblich in der Arbeitswelt vertreten. Und wir haben natürlich immer noch Machtpositionen, zum Beispiel nur 3,8% Frauen sind in Vorständen vertreten in Deutschland. Ja. Mhm. Und das sind halt 31% in Schweden. Also na, wenn man sich das mal anguckt, was machen andere Länder, wie sieht's da aus? Die EU zum Beispiel beobachtet das auch sehr stark. Da gibt es eine Studie, wo die EU sagt, während ein Mann 100% verdient, was verdient eine Frau? Über alle EU-Staaten, und da liegen wir in Deutschland so bei 82%, während Luxemburg da gleichgestellt ist. Ja, also Gender Pay Gap ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema für uns, weil daraus folgt ja meistens das Pension Pay Gap. Das heißt, die Frauen arbeiten vielleicht eine gewisse Zeit Teilzeit oder sonst was, verdienen weniger, dadurch haben sie weniger Rente und so weiter und so fort. Ja.
Der Hase im Pfeffer liegt deiner Einschätzung nach in der Touristik beim Gender Pay Gap weniger darin, dass Frauen zwingend für dieselben Tätigkeiten wie Männer schlechter bezahlt werden, sondern vor allen Dingen darin, dass sie auf bestimmte Positionen überhaupt nicht gelangen oder sich auch nicht darauf bewerben?
Also ich würde sagen, es werden immer noch für die gleichen Jobs kriegen Frauen weniger Geld. Das ist immer noch der Fall. Das kann man nachprüfen. Okay. Es gab beim letzten Female Leaders Lunch eine junge Frau, die da war, die ein schönes Beispiel erzählt hat. Ich komme in den Kopierraum und da liegt ein Papier im Kopierer und da war von unserer ganzen Abteilung waren die Löhne drauf. Habe ich mal direkt mitgenommen, angeguckt. Wir sind 8 Frauen und 2 Männer und für den gleichen Job haben wir weniger als die Männer verdient. Das ist ein Beispiel vom November. Ja, also sie hat es schwarz auf weiß gesehen und wenn Unternehmen transparent wären in ihren Bezahlungen, wäre das wahrscheinlich nicht der Fall, weil man es ja an vielen Stellen gar nicht wirklich begründen kann, dass Männer mehr leisten als Frauen oder besser leisten. Ja, also ich würde sagen, der Punkt ist tatsächlich die Transparenz und die, na, ganz klar, jeder soll wissen, irgendwie, ich muss die und die Leistung bringen, dafür ist die Bezahlung möglich. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, glaube ich, dass man flexibel sein muss. Auch ein Learning aus dem Case B&B war, die haben eine Nanny angeschafft, die von B&B allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wurde, wenn dein Kind morgens krank ist oder sonst irgendwas. Und da sind auch Männer dabei, die 4, 5 Kinder haben, auf C-Level, die gesagt haben, ich habe diese Nanny sehr oft gebraucht und war sehr glücklich. Ja? Also es geht jetzt auch nicht nur darum, dass wir Frauen unterstützen, wenn Männer zu Hause sozusagen gleich viel teilnehmen, wenn man mehrere Kinder hat zum Beispiel. Dann können die ja diese Möglichkeiten auch in Anspruch nehmen.
Du bist ja jetzt schon eine ganze Weile dabei. Hättest du, sagen wir mal, vor 10 Jahren geglaubt, dass sich im Jahr 2026 die Situation noch so darstellen würde, wie sie sich heute darstellt?
Nein. Also ich bin auch wirklich eine ganze Weile dabei. Ich habe immer gedacht, naja, also es ist so viel dafür gearbeitet worden, das muss sich jetzt mal ändern. Aber ich glaube, ich kann da jetzt auch zum Beispiel aus der Forschung sagen, es gibt ein Thomas-Prinzip. Die Welt ist sehr komplex und Männer, junge Männer oder ich sag mal Middle-Age-Männer, die zum Beispiel auf C-Level unterwegs sind, suchen sich andere Thomasse. Ja? Also man versucht die Komplexität der Welt, der eigenen Welt, der Entscheidungsfindung und so weiter und dessen, was man tun muss in einer Führungsposition, zu reduzieren, indem man sich Gleichgesinnte einstellt. Und das kann man sehr, sehr gut nachweisen, dass das irgendwie tatsächlich immer der Fall ist, dass der Thomas andere Thomasse einstellt und das nennt man den Thomas-Kreislauf. Die sehen dann alle so ähnlich aus, sind 80% männlich, deutsch, um die 70er geboren, Ausbildung in Westdeutschland, Wirtschaftsstudium, Ingenieurstudium, ja, und das ist natürlich, also ist auch eine Studie, die ich gerade zitiere von Albright, und da wird eine Gruppe vorstellst, wir sind jetzt 10 Personen auf C-Level und versuchen eine große Hotelkette zu managen und da kommt eine Frau rein. Das ist für die Gruppe von Männern schwierig, das ist aber auch für die Frau schwierig. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, ja, und sagen, was auch viele Studien sagen, je mehr Diversität du hast im Führungsteam, desto höher ist die Profitabilität dessen, was
das wollte ich gerade sagen. Ja? Das müsste doch eigentlich den Unternehmen mittlerweile aufgegangen sein, dass jenseits der Gender- oder Geschlechterfrage Teams gut funktionieren, in denen die Leute auch ein bisschen unterschiedlich ticken und nicht alle gleich, oder?
Das ist komplett richtig. Da gibt es echt viel Forschung dazu und es wird immer wieder bewiesen. Der Punkt ist, glaube ich, also dass der Diskurs dann größer wird, wie ich gerade gesagt habe, wenn alle so ähnlich sind und abends irgendwie, keine Ahnung, auf dem Tennisplatz zusammen noch ein bisschen weiterreden oder sonst irgendwas, ja, dann wird das vielleicht einfacher in der Struktur. Aber erfolgreicher sind auf jeden Fall Teams, die sehr divers sind, nicht nur vom, ich sag mal, vom Geschlechterhintergrund, sondern eben auch mit Migrationshintergrund oder unterschiedliche kulturelle Aspekte. Dann sind Teams natürlich viel erfolgreicher.
In diesem Sinne kann ich nur sagen, viel Erfolg für euer Projekt. Liebe Herzlich Claudia, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Herzlichen Dank.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.